bestimmt auch schon einiges gesagt hast. Aber ich bitte dich auch, dass du nochmal die Verkündigung deines Wortes besonders segnest. Ja, und dass wir Menschen sind, denen Lichter aufgehen, gern auch ganze Kronleuchter. Gott, inklusive mir selber. Amen. Ja, ich hatte gerade einen Eindruck zu dem, was Roland da gesagt hat. Ihr erinnert euch, er hatte das von Punkten gesagt und dass er sie nicht mehr sammeln will. Und ich habe dabei an Weight Watchers gedacht. Und es gibt ja... Ja, passt auch zu mir, haha. Es gibt ja ein paar Leute bei uns in der Gemeinde, die Weight Watchers machen. Und da ist so das System, dass man Punkte kriegt, die man essen darf am Tag. Also man isst natürlich Nahrung, aber die Nahrung hat Punkte. Und man bemüht sich halt unter einem bestimmten Punktelimit zu bleiben. Und wenn man dann entsprechend abgenommen hat, dann sinkt das Punktelimit und man nimmt halt weiter ab. Und das ist dazu da, dass man diesen Jojo-Effekt gerne vermeiden möchte, den man wohl sonst ganz oft hat beim Abnehmen, dass man dann eine Woche fastet und dann 16 Kilo runter hat und dann aber in den nächsten 5 Tagen 32 Kilo wieder draufkriegt und so am Ende schlechter dasteht, als man vorher dagestanden hat. Und ich hatte so den Eindruck, dass es ein paar Leute hier gibt, bei denen es im Geistlichen ziemlich ähnlich ist. Und du hast immer noch ein Problem damit, dass du versuchst, dir Gottes Gnade und Liebe zu erkaufen mit was auch immer für guten Werken und weißt eigentlich natürlich in deinem Kopf, dass das nicht sein soll, weil Gott dir sowieso zugetan ist, ganz egal, was du tust. Und du hast das auch schon ganz oft ausprobiert und Sachen einfach sein lassen wollen und hast das dann mal eine ganze Weile geschafft und dann aber wieder nicht. Und dann war es genau so ein geistlicher Jojo-Effekt. Mir ist es wiedergekommen und eigentlich schlimmer geworden als vorher. Und dann, wenn dir das so geht, habe ich das Gefühl, dir das sagen zu sollen, dass du es mal ausprobieren solltest, vielleicht ein oder zwei Situationen wegzulassen, in denen du immer versuchst, dir Gottes Gunst zu erkaufen und nicht das Gesamtpaket gleich auf einmal irgendwie alles anzugehen, sondern dass du halt sagst, so in dieser und jener Situation, wie passiert mir das immer wieder? Und dann lässt du vielleicht diese eine Situation und machst die anderen einfach weiter wie bisher und kannst so irgendwie dahin kommen, dass du über einen längeren Zeitraum Stück für Stück Verhaltensmuster lernst, dass du nicht mehr dir Gottes Liebe erkaufst, sondern in ganz anderen geistlichen Wahrheiten lebst. Und ich weiß, dass das nicht bei jedem funktioniert, aber ich vermute mal, dass doch so der ein oder andere hier ist, bei dem es funktionieren wird. Und wenn du das bist, dann check das doch bitte mal aus. Und falls du Unterstützung im Gebet brauchst, haben wir natürlich gerne auch nachher noch Beter hier. Macht irgendjemand hier Ministry heute? Okay, dann wird die Bärbel gerne für dich beten. Die hat gerade hier das Zeugnis mit der Stadt Wuppertal erzählt und die wird dann gerne eben für dich beten. Ich habe da jetzt selber irgendwie am letzten Wochenende nochmal, weiß nicht, ob ein Durchbruch, aber auf jeden Fall so einen Denkzettel oder Merkzettel in diese Richtung gekriegt. Und zwar waren wir auf einer Konferenz in Speyer, da war Bill Johnson, den ich ja eh sehr schätze und immer wenn er in Deutschland ist, dann bin ich auch da. Und jemand hatte für mich gebetet und hatte so einen prophetischen Eindruck, dass Gott mein Freund ist. Und das hat mich total gefreut und das ist irgendwie so eine kleine Erkenntnis, die da gewachsen ist, dass ich wirklich ein Freund Gottes bin. Also nicht, dass ich das vorher nicht auch schon gewesen wäre, aber es bedeutet mir jetzt irgendwie nochmal wesentlich mehr, dass ich nicht ein Angestellter Gottes bin, sondern dass ich wirklich Jesu Freund bin und nicht nur irgendwie der Freund von Jesus, sondern Freund von Gott, dem Vater selber. Das ist eine Sache, die ich total toll finde und die mir ein bisschen mehr aufgegangen ist. Und ich glaube, das ist so ein Lernprozess, ne, wo man vielleicht sein Leben lang drinsteckt, dass man immer weiter in diese Erkenntnis reinwächst, wie wer man ist in Gott und was man selber Gott bedeutet. Und es macht halt einfach total frei. Und ich freue mich darüber, ein Stück weitergekommen zu sein damit und wünsche euch das allen. Also gerade irgendwie ihr, die ihr um Liebe kämpft, ich wünsche euch das total, dass ihr erkennt, dass ihr jetzt schon Freunde Gottes seid und dass Gott euch lieben wird, ganz egal irgendwie, was ihr tut. Ja, Jesus, bitte mach das doch, Herr, verankere das in unseren Herzen. In Jesu Namen, Amen. Ich habe letztes Mal, als ich hier gepredigt habe, habe ich über die Bedeutung des Evangeliums gepredigt und habe gesagt, dass es eigentlich so zwei Themen gibt, die Jesus extrem am Herzen liegen und die er beide dann nochmal angegangen ist, bevor er in den Himmel aufgefahren ist und sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat. Nämlich, er hat uns einen Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt, machet zu Jüngern alle Völker. Und er hat uns einen Geist gegeben, nämlich den Heiligen Geist, der uns befähigt, genau diesen Auftrag auszuführen. Und das war Lukas so wichtig, dass er beides am Ende seines Evangeliums gehabt hat, also am Ende der Lebensberichtes von Jesus und dann gleich nochmal am Anfang seiner Apostelgeschichte, also am Anfang der Geschichte der Gemeinde. Und es bedeutet für mich ganz, ganz klar, dass am Anfang der Gemeinde oder dass das Fundament der Gemeinde aufgebaut ist durch diesen Auftrag Jesu und durch den Heiligen Geist, der uns hilft, in diesen Auftrag voranzukommen. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, wie man das machen kann, dieses Evangelium an den Mann und die Frau zu bringen, dass wir es wirklich hinkriegen, unsere Stadt jesusmäßig zu verändern. Denn wir haben manchmal ganz falsche Konzepte im Kopf, wie es möglich wäre zu evangelisieren. Und ich glaube, jeder von uns ist schon mal auf die Nase gefallen mit Evangelisation. Und manche Gemeinden hören ganz auf zu evangelisieren, weil sie es einfach nur peinlich finden. Und ich kann es teilweise auch echt verstehen, wenn ich mir so die Methodiken angucke, mit denen wir auf die Straße gehen. Das wäre mir auch peinlich. Und ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass es selbst Gott peinlich ist. Wobei das theologisch sicherlich nicht so ganz haltbar ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Gott irgendwie gerne hätte, dass wir es anders machen. Und ich möchte euch was vorlesen vom Apostel Paulus, der ja auch sehr viel evangelistisch unterwegs gewesen ist und der uns so drei Möglichkeiten gegeben hat, das Evangelium zu kommunizieren. Römer 15, Abvers 18. Ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und durch das, was ich tat, und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen. Dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Also Paulus hat hier drei Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen. Einmal durch Wort, dann durch Tat und durch übernatürliche Zeichen und Wunder. Aber ich würde gerne hinten anfangen und nicht in der natürlichen Reihenfolge des Textes vorgehen, sondern eigentlich beim letzten Vers anfangen, wo Paulus sagt, ich habe das extra so gemacht, dass ich dahin gegangen bin, wo noch keiner gläubig gewesen ist. Bin also nicht von Gemeinde zu Gemeinde gezogen, um das Evangelium zu verkündigen, sondern ich habe extra Leute gesucht, bei denen noch kein Fundament gelegt worden ist, die noch nicht mit Gott gelebt haben. Und diese Leute habe ich mich bemüht zu erreichen. Und ich meine, dass das schon mal ein erstaunlicher Fortschritt wäre für Gottes Reich in Deutschland, wenn wir uns das auf die Fahne schreiben würden und aufs Herz malen ließen und das Evangelium dafür kündigen, wo Leute es wirklich brauchen. Das heißt, wo Menschen sind, die Jesus nicht kennen, die unbedingt einen Sinn im Leben brauchen, die eine Errettung für die Ewigkeit brauchen. Und wenn wir nicht so sehr mit den Leuten rumhängen würden und versuchen würden, die Leute zu erreichen, die das Evangelium eh schon kennen. Und leider ist das ganz oft in Gottes Reich so, dass Christen versuchen, andere Christen davon zu überzeugen, dass es eine bessere Art gibt, mit Jesus zu leben und dass wir uns dann permanent irgendwie selber gegenseitig evangelisieren und uns die Leute aus den Gemeinden abziehen und dann kommt die nächste Gemeinde und zieht wieder irgendwie Leute bei anderen Gemeinden ab. Und es ist echt eine Peinlichkeit, dass viele der größten Gemeinden in Deutschland nicht deshalb so groß geworden sind, weil öfter viele Menschen sich in ihr bekehrt hätten, sondern weil viele andere Gemeinden um sie herum immer kleiner geworden sind. Und das darf eigentlich nicht so sein. Und wir sollten versuchen, nicht da zu evangelisieren, wo eben schon evangelisiert worden ist, sondern wir sollten lieber die Leute versuchen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Und es ist eine Tatsache, dass in unserem Land es extrem viele Menschen gibt, die nichts mit Gott zu tun haben. Und ich finde das immer ein bisschen merkwürdig, also ich finde es nicht total falsch, aber es ist merkwürdig, dass wir ganz oft, wenn wir an unbekehrte Leute denken, an Afrika denken oder Asien oder Südamerika oder was weiß ich was, und dass wir dann, um zu evangelisieren, irgendwelche Jüngerschaftsschulen machen und weit in die Mission gehen und uns dann endlich mal trauen, Jesus zu bekennen und damit Menschen über den Glauben zu reden. Und sicherlich ist Weltmission etwas, was Gott total auf dem Herzen liegt. Aber ich meine, dass man hier in Remscheid im Umkreis von 50 Metern um den Kultstock herum wahrscheinlich so viele ungläubige Menschen trifft, dass es für ein ganzes Leben reichen würde, um mit denen zu reden. Und dass wir es nicht nötig haben, Tausende von Kilometern weit zu reisen, um endlich mal jemanden zu finden, der das Evangelium noch nie gehört hat. Und ich finde das schade, wenn wir so diesen Spirit haben, dass wir es uns irgendwo in China trauen würden, das Evangelium zu verkündigen. Okay, China ist gerade schlechtes Beispiel, also würde ich es mich vielleicht auch nicht trauen. Aber keine Ahnung, irgendwo anders halt auf der Welt, wo es legal ist. Aber dass wir es uns hier in unserer Nachbarschaft es irgendwie nicht hinkriegen, mit den Menschen über Jesus zu reden, die ihn noch nicht kennen. Und wenn du in einem großen Haus wohnst, wo du vielleicht mal so 20, 30 Mietparteien hast, dann kann das gut sein, dass deine Wohnung der einzige Teil des Gottesreiches ist, der in diesem Haus ist. Und dass es ganz einfach wäre, Gottesreich auszubreiten, nämlich indem du einfach mal bei deinem Nachbarn klingelst und mit dem über das Evangelium redest, mit ihm Kaffee trinkst, ihn zum Grillen einlädst oder keine Ahnung was machst. Aber dass du auf jeden Fall nicht irgendwie 2000 Kilometer fahren musst, um jemanden zu finden, der ungläubig ist, sondern der wohnt genau neben dir. Und ich weiß das ja selber, dass es schwierig ist, mit Leuten rumzuhängen, die Jesus noch nicht kennen und das Evangelium nicht angenommen haben, weil die immer so äußerst kritisch sind und so unangenehme Fragen stellen, die wir uns selber manchmal nicht gerne stellen. Und es ist viel einfacher, immer so mit seinem Freundeskreis rumzuhängen und immer nur Christen um sich herum zu haben, wo man weiß, dass wenigstens schon mal so die Grundlage des Evangeliums stimmt und man sich dann bloß noch so um Kleinigkeiten streiten muss, wie wenn man das Abendmahl einnimmt oder wie Tauffrage ist oder so, also da kann man sich auch ganz gut mit beschäftigen. Aber es ist viel, viel einfacher, als mit Leuten zusammen zu sein, die sich echt die Frage stellen, ob es überhaupt einen Gott gibt. Oder die uns für total bescheuert halten, weil wir an ein Leben nach dem Tod glauben. Oder die meinen, dass wir vielleicht nervenkrank sind, weil wir sagen, für das Gott mit uns geredet hat oder irgendwelche ähnlichen Sachen. Das ist nicht immer angenehm. Also es ist viel angenehmer, sich zurückzuziehen. Aber ich glaube, es ist nicht irgendwie das, was Jesus uns gesagt hat und womit er uns beauftragt hat, dass wir uns aus der Welt zurückziehen, sondern er hat gesagt, geht hin in alle Welt. Und er hat leider nicht gesagt, bleibt in euren neu gegründeten Kirchen und kümmert euch nicht um die Welt, sondern er hat gesagt, geht raus und baut das Reich Gottes da, wo es wirklich gebraucht wird. Also ich glaube, das würde schon mal echt einen Unterschied machen und würde eine große Veränderung bringen, wenn wir in dieser Geisteshaltung vorangehen würden und Jesus mal fragen würden, hey, wen kann ich eigentlich erreichen mit dem Evangelium, der dich noch nicht kennt und wie kann ich es anstellen, dass ich nicht immer nur mit meinen frommen Freunden rumhänge, sondern dass ich dahin gehe, wo es wirklich nötig ist. Und wenn du an diesem Punkt bist, sagt Paulus, es gibt drei Möglichkeiten, wie du das Evangelium verkündigen kannst. Das erste, was er sagt, ist, durch das Wort. Und das Wort ist, glaube ich, ziemlich klar. Ne? Es ist leicht auszulegen. Das hat alles damit zu tun, dass wir das Evangelium verkündigen mit Worten, dass wir es irgendwie verbal rüberbringen, was es bedeutet, Christ zu sein und was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, dass dieser Bereich eigentlich für uns als Deutsche ziemlich einfach ist. Man sagt über uns, dass wir das Land der Dichter und Denker sind. Und deswegen ist es für uns einfach zu reden. Wir haben da schon so ein jahrhundertealtes Erbe. Man kann gut in Deutschland kommunizieren und philosophieren und Positionen beziehen und das irgendwie mit Sprache rüberbringen. Das gelingt uns ziemlich gut. Und es ist auch das, was wir als Christen immer wieder versuchen, wenn wir evangelisieren, es irgendwie Leute zu belabern, dass sie Jesus annehmen. Und wir haben über die letzten Jahre, meine ich, festgestellt, so ziemlich global in Deutschland, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Früher hat man es einfach so gemacht, dass man gesagt hat, einmal im Monat muss der Pastor eine evangelistische Predigt halten. Und dann hat er eine evangelistische Predigt gehalten und man hat festgestellt, das ist sehr wirkungslos, weil einfach keine Ungläubigen kommen. Dann hat man gesagt, okay, wir machen das jetzt mit Evangelisation. Wenn die Ungläubigen nicht kommen, dann liegt das daran, dass sie einfach nicht gewusst haben, dass wir gerade an diesem Wochenende über das Evangelium sprechen. Und so hat man sich dann irgendwelche meistens eher drittklassigen Designer geholt und hat Schilder designt, die man überall in die Stadt gehängt hat. Bei uns in Wetter ist das echt total üblich. Es gibt eine recht große Gemeinde, die macht einmal im Jahr eine große Evangelisation. Und dann mieten sie den Stadtsaal oder meistens mieten sie die Aula, weil die ein bisschen größer ist und hängen dann immer irgendwie so, es ist 5:45 Plakate überall in der Stadt auf und sagen hier, der Zeiger auf der Endzeituhr tickt und bald ist alles vorbei und jetzt einer der letzten Aufrufe, noch in den Himmel zu kommen. Die Plakate hängen jedes Jahr höher. das so seinen Grund darin hat, dass als sie jetzt mich niedrig hingen, dann wurden sie auch immer ganz schnell wieder runtergenommen und jetzt so bei 4 Meter so noch über den Rechtsparteien, da kommt man nicht mehr so leicht dran. Naja, und es führt eigentlich immer zu dem Gleichen. Also ich war ein paar Mal irgendwie auf so einer Veranstaltung, nämlich dass Christen dann Christen erzählen, wie man Christ wird. Und dass du vor der Halle oder dem Zelt auch echt kein einziges Auto findest, wo nicht ein Fisch dran klebt. Also es ist nicht, dass die Ungläubigen das jetzt total attraktiv finden, was wir an Plakaten aufhängen, sondern sie kommen immer noch nicht. Und das muss uns eigentlich auch nicht großartig wundern. Denn Ungläubige kommen nun mal, das ist eigentlich schon fast eine Definition, nicht in die Gemeinde, sonst wären sie ja keine Ungläubigen. Und ich kann mir auch eigentlich keinen Grund vorstellen, warum jemand, der nicht mit Jesus lebt, sonntags um 9 Uhr aufstehen sollte, um in einen Gottesdienst zu gehen, der um 9.30 Uhr anfängt, um da irgendwie zu hören, wo der Zeiger auf der Endzeituhr steht. Also das ist eigentlich super unwahrscheinlich, dass sowas überhaupt jemals passiert. Naja, und dann hat man das irgendwann auch gemerkt, dass das vielleicht doch nicht so gut ist. Und dann haben wir so dieses Konzept übernommen der Seeker-Services, der Sucher-Gottesdienste, und haben gesagt, so einmal im Monat, da muss man einen richtig peppigen Gottesdienst machen. Und der wird dann auch oft dann in den frühen Nachmittag verlegt, damit man jetzt als Ungläubiger nicht ganz so früh aufstehen muss. Und dann wird da das Evangelium getanzt und es werden irgendwelche Theateraufführungen gemacht und man versucht, das Evangelium auf diese Weise rüberzubringen. Und immer noch sind die Erfolge, sag ich mal, relativ dünn gesät. Und ich kann mich leider nicht mal wirklich über sowas lustig machen, weil ich das alles selber schon mal gemacht habe. Und ich glaube, es gibt echt keine Peinlichkeit, die ich nicht irgendwie das Reich des Gottes Willen schon unternommen hätte. Und wenn es eine gibt, dann sagt mir die einfach, dann schiebe ich das noch nach. Probiere ich das auch noch aus. Also alle außer Wolfgang meine ich natürlich. Euch darf was anderes einfallen, Wolfgang nicht. Ich glaube, verkleidet das Evangelium zu verkündigen, selbst wenn es als Hase ist, das würde noch einigermaßen gehen. Und ich meine, das ist ja auch okay. Ne? Ich meine, man probiert ja einfach Sachen aus. Also ich habe mal, als ich bei Jugend mit einer Mission war, war ich in einer evangelistischen Tanzgruppe. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Und das lag auch nicht daran, dass ich das freiwillig gemacht hätte, sondern es war einfach, das Evangelium wird getanzt. Punkt. Und dann hat man sehr schnell festgestellt, dass ich keinerlei Talent zum Tanzen habe. Und ich habe, meine ich, am Ende einen Baum dargestellt, der so hinten am Bühnenrand gestanden hat. Hatte so ein T-Shirt an, wo dann halt draufsteht, Albanien muss errettet werden oder so. Ich weiß nicht mehr genau was. Aber das war schon ziemlich peinlich. Irgendwann habe ich mal in Hagen am Hauptbahnhof gepredigt. Das war auch mir selber ganz schön peinlich. Und als dann so viele Leute an mir vorbeigezogen sind, dass ich dachte, es wäre legal aufzuhören, habe ich dann auch aufgehört und das auch nie wieder gemacht. Naja, und es ist halt einfach so, ne? Es funktioniert nicht, das Evangelium allein mit Worten zu verkündigen. Und ich glaube, es liegt daran, dass es, wie man es im Englischen sagt, talk cheap ist. Also talk is cheap. Auf Deutsch hieß das so, ja, reden ist billig und reden ist einfach. Und dass die Menschen um uns herum das auch merken. Und wenn wir nichts haben als Worte, um Leuten um uns herum zu begegnen und die Liebe Gottes zu kommunizieren, dann ist das extrem wenig. Und dann ist es egal, ob unsere Worte gut gewählt sind und ob wir brillante Flyer haben und super Prediger am Start haben. Es ist einfach zu wenig, wenn wir das Evangelium nur mit Worten rüberbringen können. Die Menschen wollen schon gerne etwas mehr. Ich kenne insgesamt echt super wenig Leute, die nur Christen geworden sind, weil ihnen jemand das gesagt hat. Und meistens war noch irgendetwas anderes da, was ihnen die Liebe Gottes kommuniziert hat. Und so bin ich eigentlich davon überzeugt, dass es nicht reicht, nur das Wort zu haben. Also wir brauchen das Wort, aber alleine reicht es nicht. Und so sagt Paulus, eine zweite Sache ist auch total wichtig. Nämlich, ich habe das Evangelium nicht nur mit Worten verkündigt, sondern ich habe es auch mit Taten verkündigt. Andere Bibelübersetzungen sagen Werke. Und das ist das Wort, was wohl am schwierigsten zu definieren ist, jetzt so von diesen dreien. Und ich würde sagen, dass die Werke, von denen Paulus redet, dass es gute Werke waren, dass es Barmherzigkeitswerke waren. Es gibt in der Apostelgeschichte die Story von Tabitha, die dem Herrn gedient hat durch gute Werke und indem sie viel Almosen gegeben hat. Und das würde ich jetzt einfach mal so als Referenzstelle dazu nehmen, um das griechische Wort da auszulegen. Also ich glaube, was Paulus mit Werke meint, ist, dass er Menschen praktisch geholfen hat und dass er die Liebe Gottes auf eine praktische Weise rübergebracht hat. Und das ist der Tenor eigentlich so des ganzen Neuen Testamentes. Es gibt so viele Stellen, die darüber sprechen, dass Gott sich nicht nur um unseren Verstand kümmert, dass er sich auch nicht nur um unseren Geist kümmert, dass er sich nicht mal nur um unsere Ewigkeit kümmert, sondern dass er gerne möchte, dass er hier schon praktisch erfahrbar ist und dass wir als Gemeinde mehr zu bieten haben als Worte und Menschen eben auch ganz praktisch helfen. Eine typische Stelle dazu ist Jakobus 1, das musst du mal nachlesen. Also überhaupt, Jakobus ist so ein krasser Brief, irgendwie, wo er den Christen echt ganz schön den Kopf wäscht. Und Jakobus 1, und wir bringt Jakobus so die hoffentlich fiktive Idee und sagt, stellt euch vor, es kommt ein Nackter in eure Gemeinde. Das möchte ich mir nicht zu genau vorstellen, aber so die Situation an sich kann man sich ja schon mal ein bisschen vorstellen. Und er sagte mir, jetzt kommt dieser Nackte in die Gemeinde und alles, was ihr tut, ist, ihm zu sagen, geh hin und kleide dich, Gott segne dich. Und er sagt, das ist viel zu wenig. Und ich meine, dass es das ist, was wir gerade so in der charismatischen christlichen Szene ganz oft mit Menschen machen. Nämlich, dass sie mit einem echten Problem zu uns kommen. Und alles, was wir haben, ist entweder ein frommer Spruch oder vielleicht noch ein Gebet. Und dass wir dann eigentlich auch nichts anderes sagen, als hier komm, zieh dich mal ordentlich an und ich bete mal dafür, dass du Klamotten findest und dann schicken wir sie wieder weg. Und sie haben nichts, was ihnen geholfen hat. Und ich glaube, das, was Paulus da sagt, ist eigentlich das, was wir heute modern als Sozialarbeit bezeichnen und wo es darum geht, irgendwie den nackten Klamotten zu geben, den Hungrigen was zu essen zu geben, den total Fertigen zu helfen und das eben alles auch auf eine praktische Weise zu tun. Und wir können es uns als Christen eigentlich nicht leisten, alle Sozialarbeit nur dem Staat zu überlassen. Denn das Problem ist, irgendwie, dass sie etwas Positives rüberbringen und es den Menschen geben, aber dass ihre Botschaft natürlich auch zu kurz greift, weil sie Gott nicht kennen. Und es ist eine Möglichkeit, durch soziale Dienste das Evangelium zu kommunizieren, indem wir die Liebe Gottes auf eine ganz praktische Weise rüberbringen. Aber wenn diese Botschaft fehlt, dann greift es echt zu kurz. Und deswegen finde ich es ungemein wichtig, dass diese sozialen Dinge auch gerade von Christen gemacht werden und dass wir es nicht den Ungläubigen überlassen. Es gab ja früher immer, da wurde so ein bisschen drüber gewitzelt, irgendwie, dass jeder Christ, der studiert, studiert Sozialarbeit und jede christliche Frau ist Krankenschwester. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber eigentlich ist das auch gar nichts, worüber man witzeln sollte, sondern es ist eine total jesusmäßige Sache, dass gerade Leute in Sozialberufen und Pflegeberufen Christen sind, finde ich eine total tolle Sache eigentlich. Und wir sollten diese Möglichkeit nutzen, da etwas von Gottes Liebe rüberzubringen und uns nicht darüber lustig machen. Jetzt kann man das natürlich in so ein anderes Extrem hineinbringen. Und das ist auch passiert so in den letzten 10 Jahren, würde ich mal ungefähr schätzen, dass es so eine theologische Strömung gegeben hat, die eigentlich sagt, Christen sind Gutmenschen. Christen erkennt man daran, dass sie sich immer ethisch verhalten, dass sie brav nach Haiti spenden und alle möglichen netten Dinge tun. Aber es ist nicht mehr nötig, dann noch das Evangelium zu verkündigen, sondern es reicht ja, wenn wir uns auf diese Weise mit der Not aus der Welt auseinandersetzen. Und da möchte ich mal sagen, dass das ziemlicher Blödsinn ist. Denn es geht eben nicht nur darum, Menschen jetzt etwas Zeitliches zu geben, sondern wir haben eine Botschaft, die für die Ewigkeit ist. Und es reicht nicht, das Zeitliche zu tun und das Ewige zu lassen. Denn mal ganz ehrlich gesagt, wenn jemand erstmal 1000 Jahre in der Hölle war, dann wird es ihm ganz egal sein, ob er mit einem vollen oder einem leeren Magen dahin gekommen ist. Das wird für ihn überhaupt nicht mehr entscheidend sein. Und deswegen also bei allem, was an tätiger Nächstenliebe da ist und auch da sein sollte, es geht nicht wiederum nur den Körper von Menschen, das hätte ich gerade fast ganz irreführendes gesagt. Es geht nicht nur darum, sich um die körperlichen Bedürfnisse eines Menschen zu kümmern, sondern es geht selbstverständlich noch viel mehr darum, sie darauf aufmerksam zu machen, dass wir einen Retter haben und dieses rettende Evangelium auf keinen Fall außer Acht zu lassen. Wir haben jetzt als Gemeinde derzeit keine sozialen Dienste und ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass wir irgendwann in nächster Zeit anfangen, Krankenhäuser zu bauen, Suppenküchen einzurichten oder Ähnliches zu machen. Aber es gibt um uns herum echt eine ganze Menge Möglichkeiten, sich ehrenamtlich in sozialen Diensten zu engagieren. Und vielleicht wäre das auch für den einen oder anderen von euch etwas. Es gibt Tafeln, es gibt Hospizarbeit, es gibt jede Menge andere Sachen, arbeiten mit Drogenmenschen und alles Mögliche. Und vielleicht ist es echt für den einen oder anderen was für euch, dass ihr Reich Gottes baut, nicht irgendwie nur mit klassischen Gemeindediensten, sondern dass ihr Gottes Reich baut, indem ihr Dienste um uns herum unterstützt und dann gleichzeitig noch diesen positiven Nebeneffekt habt, dass ihr das Evangelium mit in diese Dienste hineinbringt, wo normalerweise nicht über Gott geredet wird. Ich glaube, das wäre eine fantastische Sache. Und das Dritte ist natürlich, wie man sich denken kann, mein Lieblingsthema, nämlich Paulus sagt, ich habe das Evangelium verkündigt durch das Übernatürliche. Mir jetzt letztes Wochenende noch ein schönes T-Shirt gekauft, natürlich übernatürlich. Also es geht nicht um verkrampft übernatürlich zu sein, sondern es geht darum, dass das Übernatürliche ein ganz normaler Teil unseres christlichen Lebens ist. Hier vorne steht drauf, tu es einfach. Also rede nicht ewig darüber, dass Gott etwas Übernatürliches machen will, sondern mach es einfach. Rede nicht darüber, dass Gott irgendwie gerne möchte, dass Kranke geheilt werden, sondern bete doch einfach mal für einen Kranken und so weiter. Wie, versuch es einfach mal, probier es aus und tu es. Und ich glaube, dass dieser Punkt, wenn ich einen übertreiben dürfte, dann würde ich den in seiner Wichtigkeit übertreiben. Und ich weiß, das ist Saisongeschäft. Vor 15 Jahren hätte ich noch gesagt, das Wort ist das Allerwichtigste. Jetzt im Moment würde ich sagen, der Geist und das Übernatürliche ist das Allerwichtigste. Und kann mir vorstellen, dass in 5 Jahren Sozialarbeit das Wichtigste ist. Also von daher, ihr wisst, sowas ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn ich mit Superlativen arbeite, weil die wechselhaft sind. Aber im Moment meine ich echt, das Übernatürliche ist das Allerwichtigste, wenn es darum geht, das Evangelium zu verkündigen. Und ich meine das deshalb, weil ich jeden Ungläubigen verstehen kann, der sich nicht entscheiden kann, welche der vielen Religionen auf der Welt eigentlich die richtige ist. Und als ich noch kein Christ war, war das für mich eigentlich die größte Frage überhaupt, nämlich woher soll ich wissen, wie das der Christentum recht hat und nicht der Buddhismus oder der Islam oder der Shintoismus oder was es sonst irgendwie noch an Religionen gibt. Wie kann ich das eigentlich wissen? Und ich glaube, dass es bei jedem Menschen, der in Deutschland lebt, genau das Gleiche ist. Wenn du an einem guten Geschäftstag durch die Fußgängerzone gehst, dann hast du teilweise einen richtigen Spießrutenlauf zwischen Leuten, die das Evangelium anbieten. Und dann steht da der Typ mit dem Wachturm neben dem baptistischen Büchertisch, neben dem Handyverkäufer, der dir irgendeinen tollen Vertrag andreht. Und daneben steht die SPD und verkündigt ihr politisches Evangelium, das uns endlich aus der ganzen Misere in Deutschland befreien wird. Und jeder hat irgendwie eine Art von Evangelium. Und du kannst dich eigentlich nicht entscheiden. Mit rein menschlichen Nachdenkmitteln kannst du nicht rausfinden, wer von all diesen Anbietern recht hat. Und die einzige Möglichkeit, wie die Menschen uns das wirklich glauben können, ist, dass Gott zu dem, was wir sagt, übernatürlich Amen sagt. Und dass sie verstehen, wie das tatsächlich Gott hinter unseren Worten steckt und dass nicht wir selber reden, sondern dass dieses übernatürliche Element uns ausweist als die Leute, die wirklich Botschafter Gottes sind. Und deswegen meine ich mir, dass es unverzichtbar für uns ist, wenn wir mit Ungläubigen reden, dass wir nicht nur einfach ein Evangelium predigen, sondern dass wir ein Ohr zu Gott offen haben und dass wir vielleicht so diesen einen Satz sagen können, den wir gar nicht wissen konnten und der total in ihr Herz hineinspricht. Dass du auf einmal irgendwie mit jemandem redest und sagst so, ach ja, du hast doch neulich irgendwie das und das gemacht und du hast vor 10 Jahren irgendwie dieses und jenes erlebt und deswegen geht es dir so und so. Und der ist total geflasht und sagt so, hey, das konntest du gar nicht wissen. Und du konntest das auch nicht wissen, aber Gott hat gesprochen. Oder dass du für jemanden betest und auf einmal verschwinden seine Schmerzen und er merkt ihm, dass Gott ihn berührt hat. Das sind Dinge, die kann man nicht wegdiskutieren. Also kann man mit Mühe auch schon, aber da muss man sich also wirklich intellektuell sehr, sehr verbiegen. Wenn man eine direkte Gottesbegegnung hatte, dann noch irgendwie zu sagen, dass es keinen Gott gibt, ist fast unmöglich. Und bei eigentlich den meisten Leuten, die ich kenne, die Jesus angenommen haben, gab es irgendein übernatürliches Element dabei. Ich habe es irgendwann mal durchgezählt und bin auf 2 Leute gekommen, von denen ich weiß, die sich rein wie durch Bibellesen bekehrt haben oder durchs Lesen von irgendwelchen theologischen Fachbüchern oder Flyern. Und die ganzen anderen Leute, und das sind sicherlich einiges über 100, die haben es anders erlebt. Bei denen ist irgendetwas in ihr Leben reingetreten, irgendeine Erfahrung, die sie nicht wechseln konnten und wo sie nachher nicht mehr sagen konnten, dass es keinen Gott gibt. Und deswegen, echt, wir brauchen die Kraft von Zeichen und Wundern. Und die einzige Sache, oder vielmehr, es gibt 2 Sachen, die wir machen können, um da mehr reinzukommen. Das eine ist, es deutlich mehr zu begehren. Und nicht zu sagen, ja, wenn Gott reden will, dann wird er es schon machen, sondern zu sagen, ich will, dass Gott redet. Und das Zweite, was du machen kannst, ist, probier es immer wieder aus und bring dich in gefährliche Situationen, aus denen nur Gottes übernatürliches Eingreifen dich wieder rausholen kann. John Wimber hat mal gesagt, dass man Glaube Risiko buchstabiert, und ich glaube, er hat absolut recht damit. Es ist bei jedem prophetischen Eindruck und bei jedem Gebet, und gerade irgendwie, wenn es mit Ungläubigen zu tun hat, ist immer irgendwie dieser Risikofaktor bei. Es hat immer etwas damit zu tun, sich zu überwinden und das, von dem man meint, dass Gott es gerade tun will, dem Menschen zu kommunizieren. Und ich bin selber ein Schisser, und ich kann das echt von, also ganz ehrlich sagen, wie das eigentlich bei jeder Situation, wo ich mit einem Ungläubigen irgendetwas weitergebe, etwas Prophetisches oder für ihn bete, dass jedes Mal irgendwie so die Angst da ist, dass es nicht passiert. Und dass es bei jeder Schatzsuche eine totale Überwindung für mich ist, auf jemanden zuzugehen und ihm zu sagen, dass wir glauben, dass Gott ihn gerade heute besonders segnen möchte, und ihm Schatzkarte zu zeigen, ist das jedes Mal eine Überwindung für mich. Und doch, irgendwie ist gerade irgendwie, wenn man sich überwindet, wird ein Klima aufgebaut, das es Gott ermöglicht, übernatürlich zu wirken. Und wir werden es nicht erleben, dass Gott etwas Übernatürliches macht, wenn wir nicht bereit sind, diese Zone zu verlassen, in der wir uns wohlfühlen. Ich meine, du wirst nie erleben, dass Gott jemanden heilt, wenn du nicht für jemanden betest. Und du wirst nie erleben, wie das jemand sagt, so dieser total bekloppte prophetische Eindruck trifft wirklich völlig den Nagel auf den Kopf, wenn du den nicht weitergibst. Und ich habe das so oft gehabt in den letzten Jahren, also gerade im prophetischen Bereich, dass ich für jemanden gebetet habe und Gott hat mir einen Eindruck gegeben, den ich total absurd gefunden habe, und es hat mich so viel Überwindung gekostet, es weiterzugeben, und die Person sagt dann, jawohl, sagt mir total viel und passt genau in mein Leben hinein. Und es ist jedes Mal dieses Element von Mut dabei und sich zu überwinden, es einfach zu machen. Und deswegen möchte ich euch das bitten, also ich glaube, dass noch einige Leute hier sind, die mehr ins Übernatürliche reinkommen sollten. Echt bitte, bete dafür, irgendwie begehre das, verlange das von Gott, faste dafür, bete dafür, mach alles, was nötig ist, damit deine Erkenntnis in dem Bereich wächst. Aber bleib kein Theoretiker dabei, sondern werde praktisch. Setz es einfach um. Tu es einfach. Und als Schlusswort dazu, auch wenn ich mich persönlich entschieden habe, was für mich zurzeit immer das Wichtigste ist, ist das eine Entscheidung, die ich für keinen von euch fällen möchte. Ich weiß immer, dass diese drei Wege super individuell sind, und ich glaube, dass es Leute gibt, die hier für den einen Weg zu begeistern sind, und dass es andere Leute gibt, bei denen Gott gerade was völlig anderes sagt. Also wenn du merkst, wieso mein Weg, Gottes Liebe zu verkündigen, ist durch Sozialarbeit und ich gehe in Gefängnisse und keine Ahnung, was auch immer du machst, dann mach das bitte weiter und sag nicht, weil Storch so begeistert ist vom Übernatürlichen, lasse ich das jetzt sein und arbeite nicht mehr in der Suppenküche mit, sondern bete jetzt nur noch für Kranke. Das wäre total falsch. Also Gott schlägt Storch, immer. Und deswegen, also mach das, was Gott dir gesagt hat, und mach auf keinen Fall das, was Storch dir gesagt hat, wenn das irgendwie gegensätzlich ist. Ich glaube auch, dass ein paar Leute da sind und für dich wäre das dran, echt mal dich selber zu überwinden und mit Worten wie das weiterzugeben, was Jesus an dir getan hat, dann bitte mach das. Dann lerne einfach mal Zeugnis zu geben und spring über deinen Schatten und sprich über Jesus und versuch nicht irgendetwas anderes zu machen, was gerade nicht auf deinem Herzen ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn alles drei da ist, dann ist das eine Ganzheitlichkeit von Evangelisation, die eine Stadt absolut bis in ihre Grundfesten erschüttern kann. Und wenn wir wegkommen von diesem sich entscheiden zu müssen und hinkommen zu einer Ganzheitlichkeit, die nicht das Evangelium nur mit Worten verkündigt, sondern es kommt das Übernatürliche dazu, es kommt irgendwie so ein sozial-missionarischer Aspekt noch da rein und alles drei ist da, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass viele Augen in Remscheid trocken bleiben werden, sondern dann wird einfach das Evangelium hier einschlagen wie eine Heiliggeistbombe und es wird sich etwas verändern. Und auf meinem Herzen ist echt total, irgendwie, dass wir in eine Ganzheitlichkeit reinkommen und dass Gott jeden dieser drei Wege benutzen kann, um Menschen in sein Reich hineinzuholen. Und deswegen, egal an welchem Punkt du stehst, geh einfach weiter da rein und lerne, das zu kommunizieren, was Jesus dir aufs Herz gelegt hat. Ich würde gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du echt ganz fantastisch bist. Gott, und auch wenn das jetzt nicht das Thema der Predigt war, möchte ich dich doch bitten, dass du bei jedem von uns wirkst, dass du unsere größte Liebe im Leben bist. Jesus, ich bitte dich, dass wo irgendwelche Weltlichkeit an deine Stelle getreten ist, dass du das wieder umkehrst. Jesus, wie Bill Johnson das am Wochenende gesagt hat, es ist echt eine ganz, ganz schlechte Zeit, um den Glauben zu verlieren und laut zu werden. So bete ich mir, dass es bei uns nicht der Fall ist. Gott, ich bete, dass niemand sich des Evangeliums schämt, weil wir einfach brennen vor deiner Liebe. Gott, ich bete, dass es niemand von uns schwerfällt, andere Leute anzuzünden, einfach weil wir selber brennen. Gott, dass wir mir echt irgendwie das Wichtigste, bitte, werd echt groß in unserem Leben. Jetzt bitte bei jedem, der, wo die Liebe lau wird, Herr, lass sie wieder heiß werden. Lass uns wieder heiß brennen. Halleluja. Gott, und wenn das getan ist, dann bitte ich dich, dass du uns als Gemeinde eine Ganzheitlichkeit gibst. Gott, ich bete für gute Prediger und für gute Traktate, gute Flyer. Gott, ich bete für gute Bands und gute Theaterstücke, wenn du es haben willst. Gott, ich bitte dich, dass wirklich alles auf einem guten Niveau dann auch ist und dass es dazu angetan ist, Menschen zu erreichen. Gott, ich bete, dass du uns eine Möglichkeit gibst, hier auch sozial einiges zu reißen. Gott, ich bete mir, dass wir uns nicht nur theoretisch mit den Menschen um uns herum auseinandersetzen, sondern dass wir praktische Konzepte haben, um dem Elend in unserer Stadt zu begegnen. Erst und last not least, Gott, ich bete, dass die übernatürliche Kraft Gottes echt über uns hier reinbricht, wie wir es noch nicht erlebt haben. Gott, ich bete, dass das Prophetische in unserer Gemeinde total normal wird. Ich bete, dass noch mehr Heilungen passieren, als eh schon passieren. Und dass das Evangelium übernatürlich verkündigt wird. In Jesu Namen, danke, dass du es tust, Herr. Jesus, danke, dass dir diese Stadt echt mehr auf dem Herzen liegt als jedem von uns. Und ich bitte dich, dass du uns einen Blick gibst, einen göttlichen Blick für Remscheid und Umgebung. Und dass du uns einen göttlichen Blick gibst auf die Menschen in unserer Nachbarschaft. Gott, ich bitte auch, dass du jetzt gerade in den nächsten Monaten Gelegenheiten schenkst, dich rüberzubringen. Und dass wir diese unerreichten Volksgruppen in unserem Haus erreichen können und dass wir einfach deine Herrlichkeit verkünden können. In Jesu Namen, Amen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Es gibt hier gleich was zu essen. Also wenn ihr zur Gemeinde gehört, dann bleibt bitte zum GEMA. Wenn ihr Mitglieder seid, dann bleibt auf jeden Fall dazu. Wir haben heute eine Wahl auch und deswegen müsst ihr eigentlich schon da sein. Okay, bis gleich. Ciao.